Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science Running Folge. Wir sind endlich wieder zu dritt. Also wirklich endlich nach wochenlanger Abstinenz von den diversen Teilnehmern außer mir. Sind wir wieder zu dritt. Wir haben den Johnny wieder dabei. Wir haben die Lotte wieder dabei. Gott sei Dank. Ich freue mich, wirklich. Und
echt, Max, der einzige Hobbylose, der hier jede fucking Woche sitzt, ne? Geisteskrank.
Eieieiei.
Hier, Swearwords am Morgen, ne?
Also. Diese Kraftausdrücke, es ist schon wieder zu viel für mich, Leute.
Du siehst ein bisschen müde aus, Max.
Ja, ich muss sagen, diese morgendlichen Podcast-Episoden, das ist mir alles irgendwie zu früh. Für die Leute, die Frühaufsteher sind, Props on you guys, wirklich. Also die Leute, die morgens ihre Workouts laufen, morgens ihre Easy Runs machen, ihr seid mir auf jeden Fall was vorauf. Also wenn ich morgens um 8 Uhr aufstehe, dann bin ich schon gut dabei, muss ich sagen.
Lotte konnte es heute kaum erwarten, stand hier schon vor verschlossenen Türen eine Viertelstunde.
Ja, ich bin Frühaufsteher, muss ich tatsächlich sagen, sonst kriege ich meinen Kram
nicht gebacken. Dann doch wieder am Thema, dass du dir dachtest, da gehen wir ran.
Ja, das natürlich auch. Sonst wäre ich ja gar nicht hier. Also heute ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert, Johnny. Und bei dir ja auch, weil du warst letzte Woche nicht dabei und heute sind wir alle wieder da. Also kann nun gut werden, würde ich sagen.
Ja, genau. Für uns war ja die deutschen Meisterschaften am Wochenende. Das war auch einfach, also wenn ich jetzt dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut, weil dieses Stadion einfach so rappelvoll war und es einfach ein richtig geiles Event war. Also muss man einfach so sagen, was der DLV da, oder ja, nicht wirklich der DLV da auf die Beine stellt, aber auch, was da einfach die Leute so fasziniert sind von der Leichtathletik, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ich würde mir wünschen, wenn es mehr Meetings in Deutschland gäbe, die auf dem Level sind, beziehungsweise auf dem Fan-Level. Also ich meine, ich glaube, beide Tage waren ausverkauft mit 14.000 Zuschauern. Das ist schon sehr, sehr cool. Und für uns ja, lief es auch sehr gut, würde ich sagen, oder?
Ja.
Also ich glaube, die beste Performance hat auf jeden Fall Lotte abgeliefert. Also vierter Platz und einfach PB gelaufen sogar, ne?
Ja,
also
genau.
Das ist schon, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut. Das ist wirklich eine richtig, richtig starke Leistung, besonders da am Höhepunkt abzuliefern. Und ja, ich habe es erst gar nicht gesehen, weil ich so in meinem Film war, aber das hat mich wirklich umso mehr dann danach auch gefreut, weil ich mir so gedacht habe, so boah, die harte Arbeit der letzten Monate und Wochen hat sich einfach ausgezahlt.
Ja, war schon eine coole Erfahrung, muss ich sagen, und ich glaube auch, dass die Atmosphäre da mitgespielt hat, weil sonst ist es ja immer so, dass die 5000 Meter so am Freitagabend stattfinden, also am Abend davor, wo dann halt noch nicht so viele Finals gerade über kurze Distanzen stattgefunden haben. Das heißt, erfahrungsgemäß ist das Stadion dann nicht immer ganz so voll. Und jetzt so vor vollen Rängen zu laufen und die Atmosphäre mitzunehmen, das hat schon ordentlich gepusht. Und man wird ja dann oder wurde auch einzeln vorgestellt, als man ins Stadion reingelaufen ist und konnte dann nochmal so eine halbe Runde im Stadion drehen, bevor es an den Start ging.
Hast du auch irgendeine coole Pose gemacht in die Kamera? Also ich hab's gefühlt ein bisschen übertrieben. Aber,
was hast du gemacht?
Ne, ich habe erstmal eine Sarg weniger gemacht. Und dann habe ich so ein kleines M+L für meinen Bruder, weil er geheiratet hat. Also
oh,
Marian plus Larissa habe ich nochmal in die Kamera gemacht und dann nochmal so reingezeigt, ne? So ein kleiner Wink.
Ja.
Aber ja, ich habe es schon ausgereizt. Ja? Also viel mehr hätte ich auch nicht machen können, glaube ich.
So viel Sendezeit ist dann auch nicht übrig.
Ja. Ich meinte noch so vorher im Aufwärmbereich da, ne, meinte ich noch zu den Jungs so, ey, dass keiner hier irgendwelche Gang-Signs macht, ne?
Ja.
Und bloß nicht.
Schmeißt er um sich.
Ja, es war eine ganz witzige Konstellation, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie bei euch da immer die Vibes sind, wenn dann alle so da rumscharren, so mit den Hufen und rumstehen und im Callroom sitzen und so, ne? Aber ich bin da gerne mittlerweile relativ entspannt drauf und mache gerne ein paar Witze und mache auch mal einen dummen Spruch oder so, ne? Einfach um die Atmosphäre so ein bisschen aufzulockern und ist durchaus interessant, da den anderen Leuten mal in die Gesichter zu gucken und zu schauen, wer so wie drauf ist.
Ja.
Und ja, mittlerweile, also kennt man ja eigentlich fast jeden da.
Ja.
Außer jetzt die Jüngeren, ne? Und es ist immer ganz cool. Wir hatten jetzt mit Freddy und Max auch zwei von den Medaillengewinnern, die wir auch sehr gut kennen, ne? Für Max war es jetzt auch sein letztes Rennen. Deswegen war es nochmal ein bisschen besonderer, auch für mich, weil ich, seitdem ich 13, 14 bin, gegen Max laufe. Und ja, war ein schöner Moment, das auf jeden Fall zu teilen, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bei mir, meine Trainingskollegin ist ja auch das letzte Rennen und die letzten deutschen Meisterschaften jetzt ihrer Karriere gelaufen. Das war auch, habe ich so ein bisschen versucht, daran zu denken und das ja für sie irgendwie so ein bisschen mitzugenießen. Aber trotzdem ist die Aufregung halt echt sehr, sehr groß. Und wir wurden dann auch in so Gruppen eingeteilt im Callroom. Das heißt, wir konnten uns gar nicht mehr so richtig austauschen. Also wir saßen dann irgendwie voneinander entfernt. Bei uns waren so Trennwände auch aufgebaut. Aber ja.
War bei uns auch so, aber ich bin die ganze Zeit da rumgelaufen, so mäßig.
Also ich muss sagen, bei mir ist es so, vor einem Rennen, da bin ich nicht mehr ansprechbar. Das war jetzt auch, glaube ich, nochmal extrem bei der DM, muss ich sagen.
Also ich fand es deutlich weniger extrem als bei der 10.000 Meter DM. Also man hat schon gemerkt, dass du dich deutlich besser fühlst, fand ich. Also auch, dass der Headspace ein bisschen gesünder ist.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast jetzt auf mich zumindest schon deutlich lockerer gewirkt und ein bisschen mehr positiv fokussiert.
Ja.
Und bei der DM 10.000 hatte ich eher das Gefühl, dass du so ein bisschen Schiss hast.
Ja.
Und jetzt hatte ich eigentlich das Gefühl, dass du auch fokussiert bist, aber eher in a good way so, ne?
Ja.
Also so einfach von dem, wie du reagiert hast, wenn man mal einen Witz gemacht hat oder so. Du hast da dann schon ein bisschen mitgemacht und hast dich nicht so ganz so verschlossen, ne? Also vielleicht gebe ich euch nochmal einen Einblick zur 10.000 Meter DM. Da haben wir uns eingelaufen und wir sind wirklich eine große Gruppe gewesen da, ne? Haben uns eingelaufen und Max Norris hatte wirklich, der sonst immer immer mit dabei ist bei allem und immer mit rum schnackt und so, oder mit am meisten sogar, ne, hat keinen Ton gesagt und ist irgendwann so 10, 15 Meter vor uns eingelaufen, ganz alleine.
Oh oh.
Und da wusste ich schon, das ist, der Mann ist ein bisschen in too deep. Jetzt war es schon ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Also war schon ein bisschen auch fokussiert, aber deutlich, deutlich positiver.
Ja, also wir wollen euch jetzt einfach nochmal ganz kurz einen Rückblick geben, nicht, dass ihr jetzt komplett verwirrt seid. Das war im Mai. Also da war ich, an dem Tag war ich einfach irgendwie nicht so happy.
Von vorne herein, oder?
Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, einfach auch sehr großen Respekt gehabt vor der Strecke, vor der 10.000.
Ich glaube, es lag auch ein bisschen an der Erwartungshaltung wahrscheinlich.
Ja.
Also ich glaube, wenn ich das für dich sagen darf, kannst du ja sagen, ob du es auch so empfunden hast oder nicht. Ich habe das Gefühl, das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass du zum ersten Mal relativ weit oben warst in der Meldeliste und dass man so ein bisschen so eine Chance hatte, mal was Zählbares mitzunehmen, mal auf dem Podium zu landen irgendwie, ne? Und das wir dann auch so ein bisschen zusammenarbeiten wollten. Das hat auch nochmal vielleicht ein bisschen Druck erzeugt, dass du so eine Verpflichtung gefühlt hast vielleicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das belastet einen dann manchmal.
Ja, daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, muss ich sagen. Also vor allem, weil ich meine, es ist natürlich auch für mich jetzt erstmal ein Riesensprung gewesen dieses Jahr. Also ich meine, ich kann das ja ehrlich sagen, also ich war letztes Jahr nicht annähernd auf dem Level, dass ich von mir sagen kann, ich kann bei deutschen Meisterschaften in die Top 8 laufen oder ich kann bei deutschen Meisterschaften um eine Top 5 Platzierung mitlaufen oder eine Top 3 Platzierung so vielleicht sogar. Und dann war das für mich schon so eine Sache, wo ich so einfach so bei den 10.000 da stand und ich wusste einfach nicht, was los ist. Dazu war es noch plötzlich dann 100 Millionen Grad in Zelle.
Ja, es war unerwartet warm,
das weiß ich auch noch. Unerwartet warm und ja, das war jetzt einfach in Wattenscheid nicht so. Ich habe, na klar, irgendwie in Wattenscheid jetzt, das war einfach, ich habe keine Erwartungen gehabt. Ich habe einfach richtig, richtig Bock gehabt und einfach diese Atmosphäre zu genießen auch. Und einfach da zu sein und mit 5 Jungs da an der Startlinie zu stehen, mit dem gleichen Trikot, das war schon sehr, sehr cool. Und ich wusste ja auch, dass wir jetzt nicht irgendwie groß irgendwelche Taktiken geplant haben. Ich glaube, da setze ich mich auch persönlich auch einfach ein bisschen unter Druck immer.
Das hattest du ja vorher schon gesagt, ne? Für mich persönlich, ich mag das, weil mir das auch irgendwie eine Aufgabe gibt für das Rennen. Also ich habe das Gefühl, ich komme damit immer ganz gut zurecht. Aber ich finde es ganz interessant vom Mindset her, die Parallele zwischen euch beiden. Mhm. Weil bei dir müsste das ja eigentlich auch so sein, oder? Hat sich dein Mindset oder das, was du so an Druck empfindest vielleicht vorm Rennen, hat sich das bei dir auch verändert? Weil im Prinzip ist es ja genau das Gleiche, dass du jetzt in einer ganz anderen Fitnesssituation bist und auch eine ganz andere Erwartungshaltung hast bei einem DM-Rennen. Weil gerade bei den Frauen, sage ich mal, ne, wenn du jetzt so eine bist, die so 16, 20 läuft und die laufen vorne an die 15 Minuten so und du weißt, egal in welchem Rennverlauf, so, ey, ich habe da einfach gar keine Chance so, ne? Und ordne mich da irgendwie halt ein, aber versuch das Beste draus zu machen. Hat das was mit dir jetzt gemacht mental, wie du an so ein Rennen rangehst?
Ja. Also ich glaube, ich war immer noch in einer sehr, sehr dankbaren Situation, weil ich ja von der Meldezeit nicht unter den Top 3 war und ich jetzt mit meiner Meldezeit schon eine halbe Minute langsamer als die Top-Platzierten gemeldet war. Trotzdem war ich natürlich irgendwo in den Top 6 so mit drin. Und für mich war es einfach am wichtigsten, mir selbst zu zeigen oder das abzuliefern, was ich glaube, was ich kann. So, das war mir tatsächlich am allerwichtigsten. Was am Ende dabei rumkommt, war für mich zweitrangig. Aber für mich war auch klar, das ist jetzt das Rennen, auf das ich eigentlich ja fast ein Jahr drauf hingearbeitet habe. Das heißt, ich werde jetzt alles in den Topf schmeißen und ich versuche da vorne dran zu bleiben, solange das irgendwie geht. Und das hat auch echt gut funktioniert. Aber ich würde es jetzt nicht zum Beispiel, wie du, Max, meintest, jetzt bei den 10.000 bei der DM in Celle, da war ich eine ganz andere Situation. Also das war meine erste 10.000 auf der Bahn. Das heißt, da hatte ich gar keine Platzierungserwartungen oder sonst irgendwas. Da bin ich vom Kopf ganz anders rangegangen. Und jetzt bei der DM, wollte ich einfach zeigen, was ich laufen kann und war vom Kopf her auch einfach da im Rennen. Also ich hatte das Gefühl, ich war konzentriert, aber habe nichts überdacht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir sind durchgegangen. Der erste Kilometer war schon flott. Also so im Nachhinein dachte ich auch so, ja, okay. Also ich habe das auf der Anzeige gesehen und ich glaube, es war eine 303 hoch oder 304. Und in dem Moment, also ich habe das gesehen und mein Kopf hat das registriert, so, das ist die Zeit. Aber in meinem Kopf ist nicht dann automatisch so der Schalter eingegangen von wegen, oh Gott, das ist aber jetzt schnell, wie fühlst du dich? So, das ist gar nicht passiert, sondern ich habe die Zeit gesehen und bin einfach weitergelaufen. So, und das war, glaube ich, auch gut, das nicht zu interpretieren, sondern einfach so diesem Ziel, das Ziel weiter vor Augen zu haben. Ich bleibe an dieser Gruppe dran, solange es irgendwie geht, auch wenn es anfängt weh zu tun. Nee, aber also ich glaube von der Erwartungshaltung eher so die eigene Erwartung und damit umzugehen. Und mir hilft das aber dann auch doch tatsächlich ein klares Ziel zu haben, weil ich sonst, wenn ich mit einer Einstellung ins Rennen gehe, ich schaue jetzt mal, was geht, dann kommt so dieses Interpretieren doch häufiger mal, so dass ich anfange nachzudenken, oh, wie fühlen sich die Beine an? Ah, wir haben gesagt, wir schauen mal, wie es geht. Oh ja, die fühlen sich jetzt ein bisschen schwer an. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen rausnehmen, damit ich am Ende noch kann. Und wenn ich aber wirklich so weiß, okay, ich habe ein Ziel und das ist jetzt heute, ich versuche da dran zu bleiben, solange es irgendwie geht, dann mache ich das auch, weil dann fange ich nicht an so zu interpretieren.
Auf jeden Fall. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich kann euch ja einfach mal so ein kleines Insight geben, wie es jetzt bei mir war vor dem Wettkampf. Also bei mir ist es so, dass ich halt dadurch, dass es auch ein wenig warm war, habe ich auch eine Eisweste getragen tatsächlich vor dem Warm-up eine halbe Stunde. Und die 2 Stunden, die wir da vorher da waren, saß ich da auch tatsächlich mit Noise-Canceling-Kopfhörer und habe Musik gehört und habe halt versucht, wirklich abzuschalten. Und dann sind wir zum Warm-up. Und dann war ich wieder der normale Max, habe wieder Quatsch erzählt und alles und habe mich auch gut gefühlt. Ja, und dann im Callroom habe ich auch wieder versucht so abzuschalten, hatte auch noch die Eisweste an, habe die dann quasi nach meinen Drills und nach meinem Warm-up wieder angezogen, einfach aus dem Grund, weil es halt für mich jetzt ja schon runterkühlt. Und ja, ich meine, bei uns war es ein Meisterschaftsrennen, also es war ein taktisches Rennen. Unser erster Kilometer war 2,59. Und der letzte Kilometer war bei mir tatsächlich 2,34. Also
da Steigerungslauf.
Ist schon ein gewaltiges Loch dazwischen, ne? Also das muss man schon auch mal so sagen. Da merkt man dann wirklich auch, ne, den Unterschied zwischen deinem Rennen und zwischen unserem Rennen. Ja, genau. Aber ich gehe auf jeden Fall aus der Saison raus und sage, ich habe sehr viele Learnings rausgenommen aus der Bahnsaison. Und ja, kann froh sein, dass ich jetzt mit einem 6. Platz bei deutschen Meisterschaften nach Hause gehe. Ich glaube, ja, bei Johnny, du bist 10. geworden. Kannst ja nochmal sagen.
Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ist nicht so eine gute Leistung für mich persönlich. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt vom Gefühl her, von der Form her, von der Vorleistung her, ja, deutlich mehr hätte zeigen müssen. Ich glaube, der Rennverlauf war jetzt für mich nicht komplett ideal, dadurch, dass es wirklich nur die letzten 800 Meter so richtig schnell geworden ist. Aber auch die vorletzte Runde war jetzt nicht so krass schnell. Also es war, glaube ich, irgendwie vorne eine 64. Vielleicht war ich einen Tick schneller, weil ich ein paar Positionen aufholen musste, aber das war maximal vielleicht eine 63. Also eine Runde in 63 sollte jetzt eigentlich nicht so krass mich fordern, hat es aber an dem Tag. Und ja, ich hatte auch hinten raus dann nicht mehr viel zu melden. Aber man muss es auch ein bisschen einordnen. Für mich ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als bei euch die 5000 auf der Bahn jetzt nicht das absolute Saisonhighlight gewesen. Ja,
richtig.
Das muss man ehrlich sagen. Ja. Also als du gerade gesagt hast, ja, ich habe jetzt 6 Monate darauf hintrainiert, habe ich mir so gedacht,
ja, nee.
Da ist mir der Kontrast noch mal ein bisschen mehr bewusst geworden, weißt du? Weil da habe ich mir so gedacht, okay, mein Highlight war eigentlich im Frühjahr oder hätte im Frühjahr sein sollen. Deswegen, ja, für mich ist das jetzt so ein bisschen so eine Überbrückungssaison. Auch schon die letzten 2-3 Jahre gewesen, muss man ehrlich sagen, mit der 5000. Ich habe das dann immer mitgenommen, auch für den Verein, damit wir noch eine stärkere Präsenz haben. Und ich war dann am Ende des Tages auch meistens eigentlich der mit dem besten Finish von uns, ne, von unserem Team. Jetzt dieses Jahr war es zum ersten Mal so, dass ich 2 Leute aus meinem Verein vor mir hatte. Das ja, habe ich bei einer DM noch nie gehabt. Und jetzt von der Platzierung her war es jetzt, glaube ich, auch die schlechteste, die ich jetzt seit längerer Zeit hatte. Also Platz 10 ist ja nicht so ganz super. Aber ich habe dieses Jahr schon eine Medaille mitgenommen bei einer DM über die 10.000 und damit habe ich eigentlich auch das erfüllt, was ich jetzt mir vorgenommen habe. Ne? 5.000, muss ich sagen, ist jedes Jahr immer wieder eine neue Entscheidung, das bewusst zu machen. Und es kann auch durchaus mal sein, dass ich vielleicht nächstes Jahr sage, ich mach's nicht.
Oder 3.000 Meter Hindernis läufst.
Genau. oder 3.000 Hindernis laufe, genau, mal gucken. Aber nee, geht natürlich besser, kann man jetzt drüber spekulieren, woran es gelegen hat. Ich glaube, es war jetzt einfach kein super guter Tag.
So ist es.
Und so, das gehört dazu. Ne? Also so ein Rennen kann man mal haben. Ich glaube grundsätzlich, die Form ist ganz gut. Und ja, wir werden sehen, was möglich ist, wenn es jetzt wieder auf die Straße geht. Das dauert jetzt bei uns allen nicht mehr so lange. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Thematik, zu dem nächsten Rennen, was bei uns ansteht. Wir laufen nämlich alle in Berlin am Wochenende. Wuhu.
Yes, treffen uns let's auf go. Der Straße. Ja, genau, das ist dann mehr so dein natürliches Habitat, würde ich sagen.
Richtig, genau, da fühle ich mich dann schon ein bisschen wohler. Also wir laufen bei der Adidas Runner City Night in Berlin, die 10 Kilometer, also einer der schnellsten Straßenläufe in Berlin, durchaus besonders. Max, vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, was das Rennen vielleicht so besonders macht? Ich selber bin da noch nie gelaufen.
Nee, ich auch
keiner
nicht.
Von uns, oder?
Nee, ich war einmal in Berlin zum gleichen Zeitpunkt, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, ich war da, habe meine Oma besucht, weil die kommt da aus Berlin. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau, das Besondere an dem Rennen ist einfach, dass es halt wirklich eine City Night ist. Das heißt, es ist abends um 20 Uhr. Der Start ist auf dem Kudamm, also wirklich richtig, richtig cool. Neben der Gedächtniskirche läufst du quasi einfach den Kudamm geradeaus runter, dann machst du eine 90-Grad-Kurve, läufst wieder 2 Kilometer geradeaus, machst eine 180-Grad-Kurve, läufst wieder 2 Kilometer geradeaus und das geht dann quasi, du läufst eigentlich nur geradeaus und machst 180-Grad-Kurven und 90-Grad-Abbiegung. Und dieses Rennen ist einfach, ja, es ist einfach super schnell, ne? Also das muss man einfach sagen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Kurs in Deutschland, der wirklich so geradeaus geht, außer halt den U-Turns. Aber ich glaube, die sind gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, und nehmen gar nicht so viel die Pace weg. Natürlich muss man sich daran gewöhnen, dass man halt dann quasi wieder kurz beschleunigt. Genau, aber ja, das Ziel da ist auf jeden Fall, eine gute Leistung abzuliefern und ja, zu gucken, wo es hingeht. Ich meine, ja, jetzt auch wieder mit unserem Team, ne? Also ich meine, das zeugt auch daran, ne? Also wenn ihr euch überlegt, Johnny sagt jetzt, er hat jetzt zwei Leute aus seinem Team vor ihm gelassen bei den deutschen Meisterschaften. Das zeigt auch einfach, was wir für ein starkes Team mittlerweile sind und ja, dass wir ja uns alle einfach immer supporten und trotzdem ja dann halt auch einfach weitermachen und dann aufs nächste Ziel hinarbeiten. Und ich glaube, das wird auch einfach wieder cool jetzt in Berlin, dass wir da alle zusammen sind und zusammen quasi unsere Trainingswoche jetzt mit einer intensiven Belastung da am Samstag quasi ausreizen. Genau, ja, das wird ganz cool. 20 Uhr ist für uns wahrscheinlich eher so eine normale Zeit zum Starten. Für einen vielleicht normalen Hobbyläufer ist es vielleicht jetzt nicht so normal. Ja, Lotte, bist du ready für 20 Uhr Start nochmal?
Ja, also ich habe ja jetzt Vorübungen auch durch die deutschen 5000 Meter. Da war Start um 20.15 Uhr zumindest bei uns. Und es ist nicht meine präferierte Uhrzeit. Ich laufe tatsächlich lieber morgens, aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt, so ein paar Sachen in der Vorbereitung einfach umgestellt, was so das Timing angeht, dass ich meinen Körper so ein bisschen drauf vorbereite, auch abends zu laufen. Und das hat ja augenscheinlich auch einigermaßen gut geklappt. Und das werde ich dann bei dem 10-Kilometer-Lauf genauso machen, in der Hoffnung, dass meine Beine bis dahin wieder gut regeneriert sind und bereit sind, wieder eine gute Zeit diesmal auf die Straße zu bringen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Bei mir liebäugel ich nämlich auf jeden Fall mit einer schnellen Zeit, weil meine 10 Kilometer Straßenzeit ist noch aus dem letzten Jahr. Und ich glaube, die könnte man schon mal unterbieten, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich weiß gar nicht mehr auswendig, wo meine PB steht. Das werde ich dann am...
Ich glaube 34,40.
Okay, das klingt unheimlich gut. dann werde ich die versuchen zu unterbieten und freue mich auch wieder auf die Atmosphäre. Das ist bei den Straßenläufen ja auch immer eine super Sache. Und in Berlin, ja, sind wir im Mai auch schon einmal gelaufen, aber das war eine 5 Kilometer Strecke und jetzt dann über die doppelte Distanz bin ich auch mal sehr gespannt, was das alles so mit sich bringt.
Bist du überhaupt schon mal auf der Straße 10 Kilometer gelaufen?
Ja. Also,
ja?
Ja. Schon okay. Mehrmals, aber...
Oh, guck mal, deine
Du bist doch sogar DM, bist du nicht DM gelaufen auch in Siegburg?
Ja, stimmt. Ja, bin ich auch.
Ja, und da hast du da auch deine Bestzeit aufgestellt.
Echt?
Ja, 35,90. Nee. Beim Bayerlauf das Jahr davor.
Nee, ich glaube, ich bin in Lindorf gelaufen. Anfang letzten Jahres irgendwo. Aber die Zeit findet man nur, wenn man irgendwo ganz tief im Internet
nicht
rumsucht.
Nicht bei World Athletics.
Ja, nee, die ist tatsächlich also nicht bei World Athletics gelistet.
Na gut, aber ich sag mal 35,19, die hier steht, von der DM Siegburg, das war jetzt auch keine schnelle Strecke.
Ja, also, das ist aber auch nicht, also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich eine 34 irgendwas
34,05 bist du ja schon gelaufen, auch in Celle.
Genau, auf der Bahn dann aber. Und das war tatsächlich mein erstes Bahn-10-Kilometer-Rennen. Und aber auf der Straße bin ich in Lindorf gerannt. Ich weiß halt nur nicht mehr die exakte Zeit, aber es war irgendwas unter 35.
Aber nicht schneller als 34,05 DM in Celle. Nee. Das heißt, das ist deine All-Time 10 Kilometer Bestleistung sozusagen.
Ja.
Ja, also wenn wir mal eine Prediction wagen können, also ich sag mal jetzt ausgehend von deiner 5 Kilometer PB, würde ich sagen, dass du eigentlich
eine tiefe 32 laufen kannst.
Ja, also unter 33 muss man damit eigentlich schon fast laufen,
glaube ich auch.
Würde ich sagen.
Also ich glaube, eine tiefe 32 kannst du auf jeden Fall laufen an einem guten Tag.
Also wenn nicht, dann...
was kriege ich dann?
Läuft irgendwas falsch.
Nein, aber kein Druck. Also das...
Nein, kein Druck, aber ich sag mal nur realistischerweise, ne? Ja. Also sollte das wirklich komfortabel möglich sein, unter 33 Minuten zu laufen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, also, dass du, ja, dass du dir da nicht so einen Kopf machen musst und da.
Wenn du mal überlegst, das ist eine 16:30, ne? Sind 33:0, ne?
Ja.
Und ja, da hast du ja fast eine Minute Puffer zu deiner 5-Kilometer-PB. Das ist schon sehr viel, ne?
Also über 10 Kilometer ist das schon sehr viel.
Ja. Also du solltest eigentlich auch, selbst wenn du eine 16:0 anlaufen würdest, sollte dir das nicht, also das wird sich wahrscheinlich dann schon schnell anfühlen, aber das sollte dir jetzt nicht so krass wehtun, dass du dir denkst, oh Gott, wie soll ich ins Ziel jetzt kommen?
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Nee, ich glaube auch, dass wenn du 16:0 anläufst, das alles gut ist.
Okay. Ja, wir werden
sehen. Wir werden sehen.
Also, ja, aber erfahrungsgemäß so bei den Straßenläufen fällt es mir auch leicht, einfach so nach Gefühl zu laufen und das ist dann automatisch eigentlich ganz ordentlich auch. Also die ersten paar Kilometer, so gerade am Anfang, ihr kennt das ja auch, muss man eh erstmal reinfinden. Am Anfang, im Start ist mal viel Gewusel und dann ist auch fast schon der erste Kilometer vorbei und der ist dann meistens auch einfach ein bisschen flotter, so um reinzufinden und dann die nächsten 2 Kilometer pendelt sich das so ein bisschen ein und dann guckt man, dass man in den Rhythmus findet und da eine gute Gruppe auch um sich hat. Je nach Wind- und Wetterlage hilft das auch unheimlich viel, wenn man da zusammenarbeiten kann, wenn man eine schnelle Zeit laufen möchte. Und was habt ihr euch denn so vorgenommen? Schwebt euch eine bestimmte Zeit vor auch oder geht es einfach darum, auf der Straße jetzt nochmal was Flottes auf den Asphalt zu bringen?
Sowohl als auch,
also
würde ich sagen.
Ja, also ich persönlich habe mir jetzt kein Zeitziel gesetzt, muss ich ehrlich sein. Ich habe einfach, möchte mit der Herangehensweise da rangehen, dass ich da ein gutes Rennen mache und Spaß habe. Und ja klar, man hat dann irgendwie seine PB im Hinterkopf. Die bin ich ja auch dieses Jahr gelaufen beim Bayerlauf und ich glaube auch weiterhin, dass ich auch schneller laufen kann. Davon bin ich überzeugt, sonst würde ich mich nicht an die Startlinie stellen für eine 10.000 oder eine 10 Kilometer Straßenlauf. Ja.
Es wird halt ein anderer Rennverlauf werden als jetzt bei der DM. Ne? Also es ist schon davon auszugehen, dass da ein bisschen mehr Zug drin sein wird von Anfang an, weil ja, da kommen schon ein paar Leute hin, um PB zu laufen, da bin ich mir ziemlich sicher, gerade bei der Strecke. Und jetzt hat sich das Wetter ja schon nochmal ein bisschen verändert. Es sah ursprünglich so aus, als würde es richtig warm werden. Jetzt wird es wahrscheinlich sogar ziemlich gut von der Temperatur her. Also ich habe jetzt gesehen, ja, 23, 24 Grad oder 25 Grad.
20 Grad.
Das ist echt okay.
Okay,
ne?
Okay.
Also gar nicht unbedingt zu warm. Und da kann man aus meiner Sicht schon rennen. Und das Feld gibt es bei uns auch her. Also wir haben vorne Simon Boch, Kefjelev Kifle, Aaron Bienenfeld, die kennt man alle, die Jungs, die sind viele Rennen in Deutschland schon gelaufen, laufen eigentlich immer stabil, auch schnelle Zeiten, da kann man sich, glaube ich, gut dran orientieren. Hannes Burger steht in der Startliste, war jetzt auch bei der DM am Start, auch guter Mann. Jake Smith, bin ich mir ziemlich sicher, wenn der an der Startlinie steht, dann wird der auch immer was für das Tempo machen. Der wird vorne wahrscheinlich wieder der Pacer sein, da gehe ich fest von aus.
Und
der
Sicherheit.
Ist ja auch schon gut gelaufen, ne? 13:30 über 5 Kilometer oder unter 13:30. Also da wird schon Zug drin sein, Tom Förster. Also es ist wirklich sehr, sehr gut besetzt, muss man sagen. Also für dich auf jeden Fall auch eine gute Chance, unter 29 Minuten zu laufen. Warst du jetzt ja nah dran in Leverkusen, 29:01.
Ja, das
und
geht.
Genau, ich glaube auch, dass das geht. Und bei dir ist es im Prinzip ähnlich, ne? Also auch bei euch ist das Feld super breit, ne? Und so für eine Sub 33 oder mehr hast du genügend Leute, mit denen du mitrennen kannst, ne? Also
ja, das
sieht schon
das
ziemlich gut aus. Und das ist, glaube ich, auch das A und
Coole.
O auf der Straße. Gerade wenn man ein bisschen mehr nach Gefühl läuft, ne?
Ja.
Dann kann das schon durchaus helfen, einfach auch mal mitschwimmen zu können, ne?
Ja.
So, jetzt haben wir genug geredet über unsere Races und Ausblicke auf die Adidas Runner City Night. Wir haben da vielleicht auch noch eine kleine Special-Episode für euch, die dann kommt. Seid darauf mal gespannt. Genau. Und jetzt beschäftigen wir uns noch mit einem Thema, das, glaube ich, die allermeisten Läufer auf jeden Fall beschäftigt. Mhm. Vielleicht auch die allermeisten Radfahrer, aber wir versuchen uns heute mal einfach auf spezifisch auf uns Läufer und Läuferinnen zu fokussieren, weil das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und da haben wir Gott sei Dank unsere Expertin dabei, Lotte.
Buhu, ich
so,
bin immer noch da.
Also Lotte, was sind denn eigentlich gute Carbs?
Ach ja, immer diese schöne Polarisierung von guten und schlechten Nährstoffen. Ich lieb's. Nein, aber eine super wichtige Frage und auch mit Hinblick auf das anstehende Rennen ja jetzt nicht ganz unrelevant. Also was sind gute Carbs und was sind schlechte Carbs? Gibt's die überhaupt? Also man sollte vielleicht auch nochmal sagen, dass es vielleicht auch eher darum geht, was sind geeignete Kohlenhydratquellen oder geeignete Kohlenhydratlieferanten, weil okay, so ein Lebensmittel liefert, also ein Lebensmittel ist ja nicht gleich identisch mit einem Kohlenhydrat. Ein Lebensmittel liefert auch noch andere Nährstoffe. Aber ja, die bessere Frage wäre vielleicht, was sind geeignete Kohlenhydratlieferanten in bestimmten Situationen für Läufer und Läuferinnen? Und da gibt es natürlich keine Standardantwort, sondern wie das eben so ist. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, worauf kommt es an, auf das Timing, also in was für einer Situation befinden wir uns überhaupt? Befinden wir uns im Alltag? Haben wir gerade eine Off-Season? Haben wir intensive Trainingsphasen? Haben wir längere Läufe, kürzere Läufe? Haben wir vielleicht eher dann doch eine Alternativeinheit anstehen? Genau, das heißt, wie geeignet ein Lebensmittel ist, hängt eben von den Umständen auch irgendwo ab. Genau. Ich will aber jetzt nicht nur von mir hier oder nicht wie das Ganze als Referat hier
Lotte
abhalten.
Lotte Mayberg doziert.
Heute geht es um. Nein, aber ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie so Mythen oder Sachen, die euch im Alltag schon mal begegnet sind, die vielleicht so ein bisschen polarisieren, dass man so denkt, das sind gute Carbs oder das sind schlechte Carbs? Ist euch das schon mal irgendwo begegnet?
Durchaus, also jetzt gerade was so die Thematik Ballaststoffe angeht, ja, vor einer Belastung, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Das ist auch ein bisschen individuell, ne, weil ich meine, du willst es vermeiden, weil du eben diese zusätzliche Belastung irgendwie vermeiden willst, ne, und das ist ein Thema der Verträglichkeit, würde ich genau am ehesten sagen, ne.
Ja.
Deswegen auch natürlich ein bisschen individuell, also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich vor meinem ersten Marathon abends beim Abendessen im Hotel, ne, mir so ein paar Stücke Brokkoli auf den Teller gemacht habe und dann kam Esther Pfeiffer um die Ecke und meinte so, hat mich so gefragt, so, das kannst du essen? Abend vorm Race? Oh mein Gott, das würde ich ja niemals. Und ich so, ja, also ich habe mir gar nicht so groß Gedanken darüber gemacht und dann so, ja, keine Ahnung, habe ich schon ein paar Mal gemacht, habe ich noch nie irgendwelche Probleme mit gehabt, ne? Und das illustriert vielleicht ganz gut, wie unterschiedlich da manche mit umgehen. Mhm. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon auch beide ein bisschen dazu übergegangen, wirklich nur sehr simple Carbs zu uns zu nehmen, gerade direkt vor einer Belastung, also sage ich mal die letzte Mahlzeit vor dem Rennen, ne? Da war jetzt am Wochenende wieder Reis mit Honigzeit beispielsweise.
Oh ja, im
Vereinsbus. Kannst du ja gleich auch nochmal kurz deine Meinung zu sagen, was du davon hältst. Aber Max, wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es halt, also kurz vorm Rennen ist es immer Plain Pasta. Und ja, halt Dinkelpasta, ganz wichtig bei mir.
Sehr besonders.
Weil ich ganz gut Dinkel einfach besser vertrage und das auch irgendwie ja einfach besser bei mir ankommt. Aber ich versuche schon den ganzen Tag dann, ich gehe dann morgens irgendwie mir was kaufen beim Bäcker oder so und versuche dann halt immer Brötchen den ganzen Tag einfach, aber plain halt alles zu essen, weil ich halt nicht möchte, dass irgendein anderer Nährstoff mir da irgendwie, ja, mit reinkommt. Das heißt, ich versuche dann wirklich auch eigentlich nur Carbs zu essen an einem Wettkampftag, ist schon auch ein bisschen crazy, aber ich versuche das wirklich da wirklich sehr, sehr, sehr clean zu halten.
Ja, und vor allen Dingen so, dass es für dich passt, ne?
Genau.
Nochmal hier bezüglich der Ballaststoffe, die du aufgegriffen hast, super wichtig. Also Ballaststoffe zählen halt auch zu den Kohlenhydraten. Ist aber so, dass die von der chemischen Struktur halt so sind, dass der Körper die nicht als Energiesubstrat verwenden kann. Das heißt, die tragen vor allen Dingen zur Sättigung bei und sind gut für die Darmgesundheit. Aber können das Ganze eben auch so ein bisschen erschweren oder können dazu führen, dass die Verdaulichkeit so ein bisschen schlechter individuell einfach ist, weil die einfach länger zur Verdauung brauchen. Und genau, da die Energie, die in dem Lebensmittel ansonsten halt enthalten ist, also Vollkorngetreide etc., wo viele Ballaststoffe dabei sind, stehen halt nicht so unmittelbar schnell zur Verfügung. Das heißt, ballaststoffreiche Lebensmittel sind an sich super gesund und super wichtig, aber an einem Renntag, direkt vor einem Rennen, vor einer intensiven Einheit, sollte man die Zufuhr einfach möglichst gering halten, um Magen-Darm-Beschwerden vorzubeugen. Genau.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, halt diese ballaststoffreiche Ernährung ist ja an sich auch super gut für nach einer Belastung. Ne? Also, oder würdest du da nicht mitgehen? Also ich hätte jetzt eher so gedacht an das Prinzip Recovery, dass man danach versucht, die ganzen Nährstoffe reinzubekommen und dann ist es halt nicht mehr so eine Priorität, dass es jetzt schnell verdaulich oder gut verdaulich ist, ne? Weil du eben so viel Zeit hast bis zur nächsten Belastung.
Genau, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit hast du tatsächlich bis zur nächsten Belastung und wie anstrengend oder wie intensiv war jetzt gerade deine Belastung, weil auch da gilt ja, du willst, dass die Regeneration möglichst schnell unterstützt werden kann, indem Nährstoffe möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du gerade all out jetzt auch einen 10-Kilometer-Lauf beispielsweise gerannt bist, dann musst du da jetzt nicht unbedingt die Vollkornpasta essen, sondern da ist es schon auch wichtig, dass du möglichst schnell wieder einfach verdauliche Kohlenhydrate zur Verfügung stehen hast, also in Form von einem Snack vielleicht auch. Und dann klar, so die Mahlzeiten danach können auch ruhig wieder Ballaststoffe enthalten, aber angenommen, du hättest Vorlauf, Endlauf in einer Mitteldistanz, dann würde ich nicht gucken, also dann würde ich eher Ballaststoffe auch nach dem Vorlauf eher gering halten, weil einfach da auch wichtig ist, Energie muss schnell wieder nachgeführt werden. Du willst, dass die Glykogenspeicher schnell wieder möglichst optimal aufgefüllt sind für die nächste Belastung. Aber wenn wir jetzt im Alltag sprechen, sagen wir sind in einer regulären Trainingswoche, du hast gerade einen Dauerlauf gemacht, dann kannst du nach dem Dauerlauf dein Mittag- oder Abendessen, kann ruhig normale Mengen Ballaststoffe, auch Vollkornprodukte enthalten, weil du auch da deine Reserven nicht so sehr aufgebraucht hast, dass es jetzt wirklich super wichtig ist, dass das schnell wieder zur Verfügung steht. Mhm. Genau, das heißt, es kommt auch da immer auf so die Intensität und die energetischen Ansprüche von der Einheit oder dem Rennen drauf an.
Das heißt, was wäre jetzt so eine Orientierung für den Läufer oder die Läuferin, wenn sie jetzt quasi an einem Easy-Tag, wie viel Gramm pro Kilogramm sollte dann so jemand zu sich nehmen?
Ja, das ist, also man kann das natürlich mit Grammangaben ausdrücken. Und wenn man sagt, jemand hat eine regenerative Trainingswoche oder ein Off-Season oder wirklich ganz, ganz easy, dann bewegt man sich meistens so um die 5 Gramm bis zu 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn moderate Trainingseinheiten anstehen oder so im regulären Trainingsbetrieb 5 bis 7. Und wenn es intensive oder umfangreiche Belastungen sind, dann schon mal so 6 bis 12 tatsächlich auch. Also 12 ist schon sehr, sehr hoch. Da geht man schon eher so in die Richtung Kohlenhydrat-Loading-Strategien, was du oft über Vollkornprodukte auch gar nicht mehr hinbekommst, weil du so satt bist, dass du nicht mehr essen kannst. Aber auch das ist, würde ich jetzt mal sagen, schwierig umzusetzen mit diesen Grammangaben im Alltag. Es sei denn, du hast jemand, der plant und rechnet dir wirklich deine Mahlzeiten mit Grammangaben und Mengenangaben aus. Was ich immer ein bisschen einfacher umzusetzen finde, ist so dieses, okay, wie viel Anteil sollte bei meinen Portionen, bei den Mahlzeiten vielleicht mit kohlenhydratreichen Lebensmitteln gefüllt sein, ne? Und da ist es so, im regulären Trainingsbetrieb sollte so die kohlenhydratreiche Komponente beim Essen so ein Drittel ungefähr der Portion ausmachen. Also
bei Jona Budirski ist es immer mindestens 12 Gramm pro Kilogramm.
Meinst du?
Ich glaube das auch, ja.
Ja?
Der ist wirklich ein Mähdrescher.
Ja, aber ist auch gut für ihn, gut für ihn, wenn er das. Ja,
auf jeden Fall. Auf
also
jeden Fall.
Ja, im Laufsport ist tatsächlich eher so die Tendenz, dass man zu wenig Kohlenhydrate zuführt, weil man einfach unterschätzt, wie hoch der Bedarf ist.
Ja.
Dementsprechend, wenn das jemand gut umsetzen kann, hey, Kudos zu der Person.
Ja, wirklich. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich halt zu meinen Carbs, die ich esse, weil ich weiß, ich kann nicht so viel essen, noch dann den Fast Carb trinke vom Ministry, weil ich merke dadurch halt, dass ich halt trotzdem noch mal extra Carbs bekomme, die ich halt so einfach durch, weil ich bin einfach dann so nervös, dass ich ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr essen kann vorm Rennen.
Ah, okay, also wenn es jetzt direkt ums Rennen geht. Ja. Genau, im Alltag, wenn jemand grundsätzlich im Alltag jetzt mal nicht in einer Rennsituation da Schwierigkeiten mit hat, so die den Kohlenhydratbedarf zu decken, kannst du das auch über, ich sag mal, Fruchtsaftschorlen oder sowas zu den Mahlzeiten oder du machst halt hier noch ein bisschen.
Sag das nicht.
Warum nicht?
Das regt wieder den Dalka an, mehr süße Getränke zu trinken.
Hast du da so ein, ist das dein Laster?
Das ist mein Laster.
Orangensaft oder?
Ja, aber wie ich ja jetzt höre, ist es kein Laster, sondern es ist ein absolutes Asset.
Ja,
das ist das Geheimnis meines Erfolges.
Das ist wirklich unglaublich. Also manchmal kommen wir von einem Easy Run zurück und es ist sehr warm, da trinkt er 6 Getränke hintereinander weg, aber wirklich so innerhalb von 10 Minuten. Also das ist wirklich, wirklich crazy. Also die brauchen auch keine die können auch Kohlensäure haben und der trinkt die trotzdem weg. Also es ist wirklich unglaublich.
Ja, da sollte man dann vielleicht mal gucken, ob du so mit deiner Hydrationsstrategie vor dem Training auch schon mal ein bisschen was machen kannst oder hat das noch nicht funktioniert?
Ja, ich glaube, also das ist gar nicht unbedingt, dass ich dann die Flüssigkeit per se brauche, aber also mir fällt es beispielsweise auch relativ schwer nach dem Training in relativ kurzem Abstand danach was Festes zu essen. Mhm. Und um ehrlich zu sein, ist es, glaube ich, auch für mich dann einfach leichter, so Carbs schnell dann über die Flüssigkeit zuzuführen. Und ich habe auch das Gefühl, die sind einfach dann schneller da.
Ja, ist ja auch so.
Und also, es ist dementsprechend auch so, ne? Deswegen, ist es vielleicht einfach so unbewusst schon immer dieses Craving, was ich dann nach dem Training hatte, war halt wirklich dann auch ein Signal vom Körper zu sagen, so, ey, du brauchst jetzt hier wieder ein bisschen Energie und ich kann die halt so dann immer gut und schnell aufnehmen. Ne? Was ich halt auch wirklich krass merke, ist, wenn ich jetzt eine Phase habe, wo ich irgendwie trainingsfrei habe oder mal eine Saisonpause oder so, dann lässt dieses Verlangen nach diesen Getränken auch stark nach. Also es ist nicht so, dass ich das einfach immer dann aus Genuss trinken muss, sondern ich merke das in den Belastungszeiten halt wirklich. Und,
dass der Körper das auch braucht.
Ja,
so, ne?
Definitiv. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Signal, auf das man auch achten und hören sollte. Und klar, im Optimalfall versorgt man sich auch vor und während der Einheit dann entsprechend. Aber Flüssigkeiten oder Kohlenhydrate in Wortfindungsstörung, in flüssiger Form sind natürlich auch einfacher, stehen schneller zur Verfügung, weil die festen Nahrungsbestandteile nicht noch verdaut werden müssen. Also hast da eine schnellere Aufnahme. Gerade in den Getränken, auch in Fruchtsäften, sind es eben ich nenne es jetzt mal einfache Kohlenhydratkomponenten, also Fructose beispielsweise, die dem Körper recht schnell die Energie wieder bereitstellen. Und da, ich habe jetzt schon so dieses einfache Kohlenhydrate angesprochen. Also man kann das natürlich in einfach und komplex so ein bisschen unterteilen. Mhm. Das ist aber tatsächlich nicht immer so ganz eindeutig. Da gibt es nämlich so ein paar Ausnahmen. Also komplexe Kohlenhydrate bezieht sich auch erstmal wieder auf die Struktur auf die Struktur der chemischen Bestandteile. Wie der Name schon sagt, eben komplex und dadurch dauert die Zeit, bis die Energie dem Körper zur Verfügung steht, einfach ein bisschen länger, weil bis diese komplexe Struktur aufgebrochen und so zersetzt ist, dass der Körper die einfach Zucker aufnehmen kann, dauert es halt ein bisschen. Im Regelfall, weil es ist auch so, es gibt komplexe Kohlenhydrate, die können sehr schnell vom Körper aufgenommen werden. Deswegen heißt es nicht immer, wenn ein Kohlenhydrat komplex ist, ist es auch stets langsam zur Verfügung, sondern es bezieht sich auf die Struktur. Und bei unverarbeiteten oder weitestgehend unverarbeiteten Lebensmitteln ist es so, dass die komplexe Kohlenhydrate vorwiegend enthalten. Was ist das? Vollkornprodukte, Haferflocken, Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Die liefern auch eher langfristig und gleichmäßig Energie. Aber wenn wir jetzt, kleiner Exkurs, hingehen zu, sagen wir mal, so Sachen wie Maltodextrin, Maltodextrin ist auch ein komplexes Kohlenhydrat, ist aber, steht dem Körper viel, viel schneller als Energie zur Verfügung, obwohl es von der chemischen Struktur halt komplex aufgebaut ist. Das heißt, es gibt da so ein paar Ausnahmen, gerade wenn es Richtung Sportprodukte, Sportkohlenhydratprodukte geht. Genau, aber so für die allgemeinen Lebensmittel sind, kann man da schon von der Unterscheidung komplex und einfach sprechen.
Ja.
Ja, was sind dann so die einfachen Kohlenhydratquellen? Man kennt es, also nicht die Vollkornvariante, sondern heller Reis, helle Pasta, helles Brot, Fruchtsäfte, Sportgetränke, solche Sachen. Toast mit Marmelade, sowas ist eine Idee, wenn es eben schnell gehen muss, also wenn die Energie schnell zur Verfügung stehen soll, also vor einer, kurz vor einer richtig intensiven Einheit, kurz vor Wettkämpfen, wo Verdaulichkeit ja, und Zeit von hoher Relevanz sind. Genau.
Ja, das hört sich doch richtig gut an. Da könnt ihr euch auch ein bisschen dran orientieren für eure, ja, Carb-Loading-Phasen oder auch vielleicht dann eure nicht so Carb-lastigen Phasen. Ich glaube, das sind richtig gute Tipps. Ja, genau. Und ich meine, vor einem Wettkampf können wir es ja auch so ein bisschen aus unserer eigenen Perspektive sagen. Also ich esse das Letzte vor einem Wettkampf 4 Stunden vorher.
Und aber eine Mahlzeit.
Eine Mahlzeit, ja, genau. Ja. Also nicht das Letzte, sondern, ja, sorry, das war jetzt falsch ausgedrückt. Da esse ich dann nochmal eine richtige Portion Pasta. Also das sind dann bei mir ungefähr so 250 Gramm normalerweise.
Aber gekocht.
Gekochte, ja. Pasta, die ich dann esse. Dinkellöckchen halt.
Die Dinkellöckchen.
Und ja, dann so, wenn ich das Bicarb nehme, 3 Stunden vorher, beziehungsweise 1 Stunde vorher, nehme ich dann jeweils dazu noch ein Gel oder esse auch nochmal ein Brötchen oder sowas. Genau.
Johnny, wann isst du deine letzte Mahlzeit?
Auch. Also es ist tatsächlich 1:1.
Ja.
Genauso.
Mit den Dinkellöckchen?
Nee, 3 Stunden. Nee, Dinkellöckchen nicht. Aber ja, auch einfache Kohlenhydrate. Ne?
Reis mit
Pasta oder Reis mit Honig. Honig, ne?
Ja.
Genau. Was halt gut verträglich ist und auch, ja, ich sag mal, Minimum 3 Stunden vorher, ne? 4 bis 3 Stunden normalerweise, würde ich sagen. 3 Stunden ist für mich dann so der Cut-Off, da muss ich dann schon schauen, dass ich dann das Essen im System habe, so, ne? Und dann ist eigentlich mein Ritual immer noch so vorm Rennen, so 10 Minuten, 15 Minuten vor dem Start nochmal so ein Koffeingel zu nehmen. Ja. Genau, und dann zwischendurch vielleicht nochmal irgendwie einen kleinen Snack, irgendwie einen Riegel oder so, damit man nochmal so eine Kleinigkeit dazwischen hat, ne? Aber damit bin ich jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren. Vielleicht noch eine Frage, die mir eben eingefallen ist, die sich vielleicht auch der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerin stellt. Ist es möglich, auch es mit dem Carb-Loading zu übertreiben und zu viele Kohlenhydrate zu sich zu nehmen? Der Hintergedanke ist der, dass ich mir gedacht habe, so, ey, wir sind früher, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, ist ja noch nicht so lange her, sind wir halt unsere ganzen Langstreckenrennen und so, da hatten wir eigentlich gar kein Fueling, ne? Wenn ich so dran zurückdenke, also dass man selbst bei einer 10 Kilometer, was ja auch schon relativ lang ist, ne, dass man da vorher irgendwie jetzt extra krass gefühlt hat. Ja klar, okay, man isst vielleicht Pasta und so vorher, ne, aber dass man jetzt anfängt mit Gel und anfängt mit Carb-Drink und sowas, das gibt es ja noch nicht so lange. Deswegen davon ausgehend, die Leute, die vielleicht das von früher auch gar nicht kennen, ist das ein Thema? Kann man es da übertreiben?
Boah, schwierige Frage. Also man muss sich erstmal fragen, okay, was wäre denn die Konsequenz oder die negative Konsequenz, wenn ich es übertreibe und in welchem Maße übertreibe ich es? Also anfangen mit diesem Carbo-Loading, wenn man das so nennen will, ist es zum Beispiel ausreichend, so 2 bis maximal 3 Tage vor dem Rennen das loszulegen, also da nochmal vermehrt drauf zu achten und tatsächlich kommt das Ganze nur zum Tragen, also wirkt irgendwo leistungssteigernd, wenn du wirklich eine lange Wettkampfstrecke hast. Das heißt, wenn du als Läufer, Läuferin auch einen 10-Kilometer-Lauf läufst und nicht länger als 60 Minuten brauchst dafür, dann kommt diese Carbo-Loading-Strategie wahrscheinlich nicht zum Tragen, weil die Belastung an sich nicht lang genug ist, dass du wirklich ans Limit, was deine Glykogenreserven angeht, drankommst.
Genau, also wenn ihr jetzt beispielsweise dann 10-Kilometer-Lauf habt und es ist klar, ihr braucht auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde dafür, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt nicht
eine Woche vorher
denken, ja, dass es nötig ist, eine Woche vorher sich jeden Tag vollzufressen, jetzt genau, mal übertrieben ja, gesagt, mit ja, Kohlenhydraten, weil, wie du sagst, der ja, Effekt davon ist, ja, also eigentlich
bringt es nichts. Genau, vor allem für die längeren Geschichten, wenn man so ab Halbmarathon und dann tatsächlich wirklich ab Marathon, einfach was die Belastungsintensität und Dauer angeht, da macht es Sinn, 2 bis 3 Tage vorher. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte, ist so dieses, das geht zusammen mit einer Reduktion des Trainings. Weil wenn du so die 2, 3 Tage davor halt deine Glykogenreserven auch nicht immer wieder leer läufst, sondern da halt schaust, dass du das Training lockerer gestaltest, dann hilft das natürlich auch nochmal dabei, dass du deine Speicher so voll wie möglich eben bekommst zum Rennstart hin. Also so die Kombi aus einer hohen Kohlenhydratzufuhr und einem reduzierten Trainingsumfang in den Tagen vorm Rennen bereiten dich optimal vor. Und so die 2, 3 Tage davor zu viel Kohlenhydrate zu essen, wäre dahingehend nur problematisch zu sagen, okay, man hat dann vielleicht Magen-Darm-Beschwerden. Also das wäre so das, wo ich sage, okay, da kann man tatsächlich zu viel zu sich nehmen. Aber wenn man das ein bisschen plant und mal ausrechnet, okay, wie viel von welchen Lebensmitteln muss ich überhaupt essen, um auf diese 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen, dann ist es schwer, da zu viel zuzuführen, weil das sind schon ordentliche Mengen. Also mehr als 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das hinzukriegen und das auch hinzukriegen.
Da muss man schon Jona Budyski heißen.
Ja, und das auch hinzukriegen, ohne dass man es merkt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Also im Sinne von, du hast einen negativen Effekt, weil du einfach zu viele Kohlenhydrate aufgenommen hast, als du theoretisch bräuchtest, ist eher nicht der Fall. Also esst ausreichend viele Kohlenhydrate in den Tagen vorm Rennen. Schaut halt, dass ihr euch nicht so voll esst, dass ihr Bauchschmerzen bekommt. Ja. Genau, beantwortet das so ein bisschen eine Frage?
Ja, 100%, weil ich habe so in meinem Hinterkopf gerade eben gehabt, ich weiß nicht, ob ihr den Dude kennt, Eddie Hall heißt der, das ist so ein Strongman-Dude und der ist auch relativ aktiv auf YouTube und der hat mal so ein Video gepostet mit so einem anderen Strongman und die sind so sind einkaufen gegangen für ihren normalen Alltag. Und das, was krank bei denen ist, ist, wie viel die fressen, also die fressen wirklich. Damit die halt möglichst Masse viel Masse haben und möglichst viel Muskelmasse auch haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, 12 Pfannkuchen, also ein Turm Pfannkuchen plus 20 Eier plus ein Stück Kuh. Also ne, das war das Frühstück sozusagen.
Ja.
Jetzt kriege ich Lust auf Pfannkuchen.
Und das hatte ich so gerade im Hinterkopf, als ich gedacht habe, so das ist dann übertreiben.
Ja.
So,
ja,
wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, also nicht sinnlos einfach anfangen, sich Dinge zu essen, ohne das nach Plan zu machen. Ne? Überlegt euch das vorher, macht euch da wirklich ein paar Gedanken, okay, wie viel muss ich essen und wie komme ich auch mit einer Zufuhr von Fruchtsaftschorlen, Sportgetränken da noch hin, um den Magen-Darm-Trakt nicht zu überlasten. Und dann profitierst du eigentlich schon einfach von einer hohen Kohlenhydratzufuhr. Ja. Also da hast du gesundheitlich oder auf dem Niveau jetzt keine negativen Auswirkungen, wenn du mal 2, 3 Tage mehr Energie aufnimmst, als du theoretisch dann bräuchtest. Das nicht. Aber so Verträglichkeitsaspekte sind halt was man im Laufen immer auf dem Schirm haben sollte und die man so berücksichtigen sollte. Genau.
Sehr gut. Da haben wir jetzt ordentlich was über Carbs gelernt. Das ist richtig geil.
Ja, und noch immer nicht alles. Ich glaube, da können wir noch
richtig, einiges zu erzählen. Richtig, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Mal drüber reden. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche anderen Fragen über Carbs, also Kohlenhydrate.
Das wichtigste Takeaway für mich, nicht 20 Pfannkuchen vor dem Race zu mir nehmen.
Als ob du das schon mal gemacht hättest.
Ach so, ja dann.
Und mit Zucker ist nicht schlecht.
Mit Sirup.
Genau.
Ganz viel Sirup.
Und Zucker ist nicht schlecht, ne?
Genau.
Das wusste ich sowieso bereits, aber ja, das können wir auch nochmal unterstreichen.
Es kommt wie immer drauf an, und auch Zucker können in bestimmten Situationen eben geeignete Kohlenhydrate für uns sein. Gerade als Läufer oder Läuferin sind ja, die Hammer. Unsere Freunde in den entsprechenden Umständen. Ja.
Ja, sehr cool. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der City Night auch seid. Versuchen da natürlich, wenn ihr da irgendwie Lust habt, mit uns zu quatschen, haben wir natürlich auch Zeit für euch und ihr nach dem Rennen dann natürlich.
Musstest du auch ein Autogramm geben eigentlich?
Nee.
Nach dem Race am Wochenende?
Nee.
Ja, dann da arbeiten wir noch dran.
Ich bin
Samstag
ganz
an dem Celebrity-Status.
Ich muss sagen, ich bin ganz schnell weg gewesen. Ich mag das nicht so gerne, muss ich sagen.
Oder ein Selfie. Wollte jemand mit euch schon mal ein Selfie machen?
Nee, das ist zum Glück auch noch nicht.
Also ich bin persönlich ich bin da ganz schnell weggelaufen nach dem DM. Ich bin da ganz
Kein
schnell
Bart
raus.
In der Menge.
Und hab da irgendwie andere Dinge im Kopf gehabt und auslaufen und sowas. Und ja.
Erstmal klarkommen.
Genau. Okay. Erstmal realisieren, was abgeht. Ja.
Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bleibt
yes.
uns treu. Wir melden uns wahrscheinlich live von der City Night, beziehungsweise aus Berlin. Aber dazu dann mehr nächste Woche. Und
macht's
vielen
gut.
Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch eine schöne Restwoche und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Science Running Podcast. Peace out.